Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle, hat sich natürlich gedacht, jetzt wo das Wetter besser ist, wo man wieder draußen ist.
Der Sommer zumindest.
Wo keiner in Museen, kann man nicht sagen. Oder was ist sozusagen die Zeit von, wenn es warm wird? Ist ja schon ein bisschen länger, ein bisschen wärmer, aber also ab wann merken, was ist für das Museum die schwächsten Monate? Das sind die Sommermonate natürlich.
Oder nee, gar nicht, weil Hamburg hat ja auch viel mit Tourismus zu tun. Tatsächlich, also die schwächsten Monate waren die beiden nach Caspar David Friedrich, weil da war die Galerie der Gegenwart nicht bespielt und irgendwie wittert das Publikum das vielleicht geheimnisvoll. Also es gibt immer so einen Nachsog nach Ausstellungen. Dann ist natürlich, als im Mai auch noch das Wetter gut brüllte, war es noch weiterhin mau. Mau heißt, es sind bei uns 800, 900 Leute im Haus, wenn es ich eigentlich gewöhnt bin, dass wir mindestens 1000 haben, auch ohne große Sonderausstellung. Also das Wetter ist keine Entschuldigung, wobei am Anfang des Frühlings merkt man dann schon, jetzt wollen die Leute erstmal raus. Mhm. Aber dann kommen so langsam die Reisenden, die Touristinnen und dann füllt sich der Laden wieder. Und im Sommer haben wir immer sehr gute Zahlen, im Winter haben wir sehr gute Zahlen. Und in dieser Übergangsphase, also April und Mai sind irgendwie Non-Museumsmonate, was bei uns aber immer noch genügend Kundschaft hat, dass wir gut arbeiten.
Und bei uns ist es ja so, bei uns ist es ja das Glückliche, dass es bei uns gar keine Saison gibt.
Ferien?
Nein, jetzt für unseren Podcast gibt es
ja. Ach so, ja, ich dachte jetzt für den Absatz des Hamburger
Abends. Nein, nicht immer nur. Es geht ja nicht immer nur um Geld, es geht ja vor allem um große Kunst. Und diesmal hast du mir mitgebracht, ich würde sagen, es ist ein Stillleben. Einmal mehr, kann man das sagen, oder es ist gar kein Stillleben?
Oder muss vielleicht ein Stillleben und etwas anderes dazu. Du kriegst zwei Two-in-One.
Und ein Landschafts.
Siehst du. Also ich würde sagen, es ist.
Also interessant, das heißt, ein Stillleben ist nur dann ein Stillleben, wenn es auf so einem Tisch alles ist?
Ja, das ist so die gängigste. Also ein Stillleben ist was Arrangiertes auf einem Tisch in einem Interieur. Also Stillleben draußen. Na, es gibt im Spätbarock gibt's tatsächlich diese, so Wildbret-Sachen, dann liegt so ein Haufen totes Getier in der Gegend rum und.
Hatten wir auch schon mal.
Also, aber das hier ist tatsächlich was Interessantes, weil, ich glaube, man würde eher von der Landschaft reden, obwohl die Landschaft verstellt ist von dem Stillleben. Also ich habe das auch ausgesucht, weil ich das Bild interessant fand und mich fragte, was hat der Künstler, dessen Namen ich gleich erzählen werde, denn da gedacht?
Also,
das kann man rauslesen.
Vielleicht versuche ich mal, das ist auch gar nicht so einfach, das zu beschreiben. Also wir befinden uns als Betrachter auf einer Art, nenne es mal Dachterrasse. Es ist keine Dachterrasse, aber so, da kann man sich vielleicht vorstellen. Also man hätte theoretisch einen unglaublich weiten Blick in eine schöne Landschaft, wo so ein bisschen die Luft flimmert. Es ist so Blau-Orange-Töne, bisschen Brautöne. Man sieht so ein paar Bäume, man sieht vor allen Dingen sehr, sehr weit in so eine mittelflache Landschaft. Das könnte fast so, irgendwo in Südeuropa wird es sicherlich sein.
Ist es.
Und das nimmt sozusagen die eine Hälfte des Bildes ein und in die zweite Hälfte wird begrenzt. Ja, zweite Hälfte ist auch ein Drittel, wird begrenzt durch eine Mauer. Das ist diese Mauer praktisch der Dachterrasse. Und auf dieser Mauer steht ein Blumentopf. Damit kann man keinen Blumentopf gewinnen. Und da ragt irgendwie sowas Stacheliges, ich will nicht sagen Kakteenartiges oder so. Irgendwas, wo es trocken ist und heiß. Aber das ist sozusagen dieser Blumentopf in der Mitte. Links neben diesem Blumentopf liegen, also ich würde sagen, das sind so Zucchini und Kürbisse oder sowas in die Richtung, also große Teile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die liegen links von diesem Kürbis und vor diesem Blumentopf, der sehr groß ist, steht eine Amphore oder irgendetwas, wo Wasser reinkommt und das Interessante ist eigentlich, was ist links daneben? Da links daneben ist, würde ich sagen, würde ein so mittelgroßer Stein, also ein Stück Stein, ein Stück Mauer. Und das ist irgendwie, da ist irgendwas draufgeschrieben. Es sieht aus wie ein zu Stein gewordener Bildband. Und irgendwas steht da drauf. Kein Mensch, kein Nichts, kein Sonst. Ich bin gespannt, wie das heißt. Kürbis in der spanischen Abendsonne oder so. Also Also spektakulär ist jetzt was anderes. Ist auch nicht so ein Ort, wo ich jetzt sagen würde, oh, da wäre ich jetzt gern, weil es scheint mir sehr warm zu sein gerade. Was ist es? Warum hast du es mitgebracht? Was ist da schiefgelaufen?
Ich sehe schon, das Feuer ist noch nicht entbrannt. Also
vielleicht ist es auch gar nicht Spanien übrigens. Vielleicht ist es auch eher, denn das ist ja Quatsch. Okay, es ist mit hundertprozentiger Sicherheit nicht Spanien. Denn was machst du, wenn du irgendetwas mitbringst, fällt mir jetzt gerade auf, wo es im Hintergrund eher, wo es eine nicht so hügelige Mannschaft ist, ist es irgendwas mit Italien. Du bist ja so ein alter Italiener, der kleine Italiener.
Ich bin ein alter Italiener. Es ist Italien. Ich würde jetzt fast sagen, es sollte in Spanien schon auch solche Landschaften geben. Aber tatsächlich, Spanien hatte im 19. Jahrhundert später Saison als Italien. Das ist auch ein kulturhistorisches Phänomen. Zu dem Zeitpunkt, als die deutschen Maler Italien entdeckten und der hier Malende heißt Friedrich Nerli. Mhm. Um das aufzulösen, der deskriptive Titel, der dem Ganzen gegeben wurde, weil das Bild ist zu, wie soll man sagen, ist vom Anspruch nicht so hoch, dass es da eine Titelüberlieferung gäbe, ist Römischer Balkon. Das Werk ist aus dem Jahr 1834, also in der besten deutschen Italien-Romantik-Zeit. Zu diesem Zeitpunkt, in den 30er Jahren, war Spanien ein wüstes Land mit Briganten, mit vergangener Gloire. Man weiß, das war mal das Reich Europas, das über die ganze Welt herrschte. Das ist aber lange vorbei. Spätestens mit Napoleon ist das in sich zusammengesackt und die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts hat aus mitteleuropäischer Sicht Spanien nicht viel zum Weltgeschehen beitragen können. Spanien wurde dann entdeckt Mitte des 19. Jahrhunderts. Daher kommt die Faszination der Franzosen zum Beispiel für Spanien, die dann so Sachen wie Carmen erfunden haben und eben Landschaftsmalerei aus Spanien. Aber die Deutschen, ist vielleicht auch der Weg, der von Deutschland aus nach Spanien zu weit war damals. Die Deutschen sind nach Italien. Und im Übrigen, sie sind meistens gelaufen. Das vergisst man ja recht schnell. Der Weg nach Spanien führte nicht über die Kutsche. Man ritt auch nicht. Jedenfalls die Maler, die ich kenne, hatten alle kein Pferd. Man reiste manchmal mit der Post, aber eigentlich lief man. Und ich habe das mal ein bisschen nachvollzogen. Es sollte eigentlich aus Süddeutschland einem gelungen sein, innerhalb von 3 Wochen über die Alpen rüberzukommen. Oh. Das hätte man schon geschafft. Ich habe das mal mit dem Fahrrad gemacht. Im Übrigen, ich bin von Erlangen bis, ich wollte eigentlich nach Rom. Bin aber nur bis Mantua gekommen, weil ich am Brennerpass mir mein Knie ruiniert habe, indem ich zu hohe Gänge gefahren bin. Und das habe ich binnen 4er Tage geschafft. Hätten die also damals Fahrräder gehabt, wären die viel schneller vorangekommen.
Die sind zu Fuß gegangen.
Meistens.
3 Wochen, sagst du?
Also,
kommt drauf an, wo man losgeht. Wenn man von München losgeht, ist was anderes, als wenn man da jetzt von, weiß ich nicht. Würzburg also, schon von Würzburg ist es länger.
Ja, und es gab natürlich unterschiedliche Wege und natürlich hätte man hin und wieder mal die Post nehmen können. Mancher, der über den Brenner ging, hat dann eine kleine Abkürzung oder beziehungsweise eine etwas Vereinfachung, der ist über den Lago di Garda gesegelt. Da gab es nämlich anscheinend eine Schiffsverbindung. Man kann das ja nachvollziehen bei, wie heißt der Schriftsteller von Spaziergang nach Syrakus? Der hat das ja alles aufgezeichnet, da kann man sehen, was der so laufen konnte. Und ich habe mal verfolgt einen Haller von Hallerstein aus Nürnberg und der war eben binnen 5er Wochen war der dann im Apennin. Das heißt, der ist immer rüstig zugelaufen. Genau. Aber wir schweifen ab. Du hattest bemängelt, die Landschaft sagt dir nicht zu offensichtlich, du bist kein alter Italiener.
Was heißt, ja, vielleicht auch, weil wir sie schon so oft gesehen haben. Es ist so ein bisschen, es ist ja so, es sieht auf den ersten Blick irgendwie, es sieht so schwül aus gerade. So, es ist irgendwie heiß und drückend.
Abendlich. Finde, ich sehe schon einen leichten abendlichen Windhauch.
Die Landschaft ist karg und natürlich vor allen Dingen ist dieses, ich finde so, ach, du weißt ja, dass ich mit Stilleben sowieso ein bisschen hadere.
Richtig, das vergesse ich immer.
Vergisst du immer. Und dann hast du da wieder, und dann hast du noch so, das sind ja Kürbisse. Wo du denkst, aber gut, wahrscheinlich ist das da schon, ist es gar nicht mehr Hochsommer, sondern da, weil Kürbisse ist für mich einmal die Frage jetzt, das war es dann mit dem Sommer.
Ja, stimmt, das kann man einordnen. Also vielleicht muss man dazu sagen, das Bild ist ja jetzt nicht gigantisch groß, aber auch nicht unglaublich klein. Es hat 43 Zentimeter Höhe und 57 Zentimeter in der Breite. Und es, also gepackt hat es mich weniger, weil ich alter Italiener bin, sondern weil dieses Bild ist tatsächlich ein ganz erstaunliches Ding. Denn du hast ja, es ist fast ein bisschen wie der Wanderer. Denn was passiert auf diesem Bild? Wir können auch nachher gerne mal, wo wir jetzt Kenner sind, vergleichen zwischen Nerli und Friedrich und wo die Unterschiede liegen. Denn tatsächlich entsteht dieses Bild ja noch zu Lebzeiten Friedrichs. Man könnte legitimerweise sagen, na mal, schau mal, wie sie es konstruieren. Also was hier ist, dieser Blumentopf, in dem die Agave da vor sich hin kümmert.
Woher weißt du das immer mit, dass, wieso bist du botanisch so gebildet?
Ich bin ja groß geworden. Also die, wenn du den Lykabettos in Athen aufgehst, das ist ein ganzer Hang mit diesen Agaven, aus denen dann ihre Stiele rauswachsen. Das sind ja interessante Früchte. Also dieser Bottich, der auch noch gespalten ist, sitzt auf dieser niedrigen Mauer. Die kann auch nicht besonders hoch sein, weil dieses Tongefäß, die Amphore, die du beschrieben hast, ist ja, da ist ja wahrscheinlich Wein drin und nicht Wasser, denn so einen Aufwand treibt man ja nicht für Wasser. Das lehnt da und links davon ist eine Schrifttafel, die konnte ich nicht entziffern, weil irgendwie ich nicht...
Die Schrifttafel ist das Wort, was ich suchte vorhin.
Die Schrifttafel ist übrigens doppelt interessant. Dieser Text scheint auf ein vorhandenes anderes Relief draufgeklebt zu worden sein. Das erlebt man ja oft in Rom. Wenn man durch Rom kommt, ist eine der Faszinationen, wie da Schicht über Schicht über Schicht ist. Und im Barock gibt es dann zum Beispiel... Marmorplatten, die in eine römische Marmorplatte eingelegt wurden und so die verschiedenen Lagen von Geschichte. Naja, und an dem Bild hat mich fasziniert, dass das ähnlich wie beim Wanderer der Blick in der Mitte just blockiert wird. Jetzt hat er natürlich die Landschaft da hinten so summarisch gemalt. Also das Bild gerät fast an den Rand, von wo das Sujet egal ist, aber die Behandlung ist interessant. Der hat also diese Mauer, das Mauerwerk mit seiner ganzen wunderbaren Haptik. Dahinter kommt dieses Buschwerk mit anderen, Haptik ist das falsche Wort, die Art und Weise, wie Fläche gegen so Grisseliges gespielt wird. Und dann kommt die Ebene. Wir blicken da in die Ebene von Latium. Da sind auch die berühmten Türme. Ne? Da sind ja überall so alte Geschlechtertürme. Und dann wird es immer dunstiger. Erinnerst du dich noch bei Caspar David Friedrich? War ja auch so eine ganz geschickte Art und Weise, wie ihr Berg auf Berg schichtet und das zwischendrin mit Dunst trennte. Und über der Hügelkette kommt dann diese Dunstschicht, die für den Süden so unglaublich charakteristisch ist, dass eben dieses Lastende ausmacht. Und es ist kein grelles Licht, sondern eher so ein mildes, vielleicht herbstliches Licht. Und ich vermisse keine Menschen da drin. Das Ding ist voller Objekte, die mit den Menschen zu tun haben. Da muss niemand sein. Oder der da ist, das bist du oder ich. Oder?
Okay, das ist natürlich immer bei diesen Bildern dann der Trick, dass der Mensch der Betrachter ist. Und das ist hier sehr augenfällig. Ne? Also es ist man hat das Gefühl, man steht da oben jetzt.
Genau.
Diese Schrifttafel, was soll diese, warum ist da, also so ein bisschen musste ich daran denken, wie ich neulich im Garten saß mit einem Buch und einem Glas Wein. Und hier ist ja die Amphore, vielleicht auch Wein drin ist, und diese Schrifttafel. Was soll die Schrifttafel da?
Naja, das ist wahrscheinlich, solche Sachen lagen ja überall rum, standen überall rum, in ganz Rom bis zum heutigen Tag. Das ist so ein Wesen von römischen Terrassen, dass die Besitzer noch immer irgendein antikes Rest.
Also auch auf Privatterrassen.
Ja, genau. Das ist so viel. Und also der Text könnte ein lateinischer Text sein. Ich, wie gesagt, ich kam nicht nah genug ran. Er könnte barocken Zeitraums sein, er könnte aber auch römisch, also antik sein. Und wenn ich das richtig sehe, ist das so eine Platte, die in eine andere eingelassen wurde. Das sind Dinge, die kann man, das gab es halt zum Beispiel nicht in Spanien. Da fliegen jetzt nicht irgendwie so Beziehungen nach Rom, ins Römische Reich hin. Das gibt's halt nur in Rom. Ich frage mich ja, und das fände ich erkundenswert, warum hat der Nerli das so gemalt? Was hat ihn da fasziniert? Weil ich meine, es ist ja weder Stillleben noch Landschaft, aber es ist ein Bild seines eigenen Genres. Und die Sache gefragt haben, ist, offensichtlich haben ihn die Oberflächen gereizt, denn da hat er Mauerwerk, Keramik, Kürbis, Agave, Busch, Ebene, Turm, Himmel. Und das alles mit eigenem Pinselstrich versehen. Wenn du jetzt näher rangehst, dann stellst du fest, so diesen Putz, der darunter bröckelt, der hat ihn bestimmt sehr fasziniert, der hat nämlich viel Fläche bekommen. Auf dem Putz wiederum sitzen diese Platten aus, keine Ahnung, Granit, Basalt, was auch immer da oben drauf gelegt ist, damit die Mauer hüllt. Und dann dasselbe Material hat dieser langsam aufbrechende Agaven-Bottich da. Also diese staubige, gelb-dominierte Optik, die hat den offensichtlich fasziniert.
Fragt sich natürlich, warum?
Ja.
Und vor allen Dingen, warum, das ist ja so ein bisschen, also das, warum, du hast ja recht, diese Analogie zum Wanderer ist da, aber dann, man stelle sich mal den Wanderer jetzt vor, wenn dann nicht der Wanderer stünde, sondern so eine Palme. Es ist halt was ganz anderes. Es ist halt so sehr statisch und man hat nicht die gleichen Gedanken, die man hat, wenn da jetzt, warum malt man da nicht einen Mensch, der da mit dem Rücken zu uns sitzt und die Bäume über die Mauer wandeln?
Gute Frage.
Oder?
Und andersrum zurückgefragt, warum interessiert sich der Mensch mehr für Menschen als für Agaven? Das ist übrigens, aber das ist für dich selbstverständlich. Das ist ja die Mitte der derzeitigen Diskussion, dass man nicht gesehen oder nicht gehört wird. Also wir sind ja tief in einer Debatte, wen wir als Museum eigentlich ansprechen. Und wir hatten neulich ein berauschendes Ergebnis, gab eine Besucherinnenbefragung. Und was kam dabei raus? Was, rate mal, welche Altersgruppe in Dekaden ist unsere stärkste Altersgruppe, die uns am meisten besuchen?
Das sind die in Dekaden.
In Dekaden.
40 bis 50-Jährigen.
Nee, jünger.
Jünger? 30 bis 40?
Und rat mal, wie viele?
Wie, prozentual. Also von allen Besuchern der Kunsthalle 30 bis 40-Jährige.
Nein, wir sind noch früher. Ich bin noch gar nicht fertig. Du musst noch dazu raten. Also ich löse es gerne auf.
Nein, ich will weiter raten. Das ist lustig.
Es sind nicht 30 bis 40-Jährige.
Es sind die 20 bis 30-Jährigen.
So ist es. Und jetzt rate nochmal, mit wie viel Prozent Anteil?
Stopp. Du willst mir jetzt gerade erzählen, dass die 20- bis 30-Jährigen die größte Besuchergruppe
statistisch erhoben. Per Umfrage, und zwar vor Caspar David Friedrich, weil das hätte uns nämlich diese sehr schöne Statistik versaut.
Wie viele Gruppen gibt es? Also es gibt ja 20, also 10 bis 20 zählt karatisch nicht. 20 bis 30, 30 bis 40, 40 bis 50, 60 bis 70, 70 bis 80. Also 6 Gruppen, anteilig 18%.
27.
Aber ist das nicht...
Geht fast nicht, ne?
Nee, aber super. Also, nochmal. Also wie viel, die 10 bis 20-Jährigen, habt ihr die auch ertappt?
Ja, aber die habe ich nicht mehr in Erinnerung. Ich habe auch, also die, wir haben eine Befragung gemacht, wo wir, waren insgesamt 260 Personen. Das ist natürlich jetzt etwas, da ist statistisch ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber es deckt sich lustigerweise mit anderen Beobachtungen. Insofern, du kannst die Grundwerte annehmen. Also es dünnt sich nach oben aus. Also es ist tatsächlich interessant, was die schlechtesten sind, was ich auch immer gewusst habe, sind die 30 bis 40-Jährigen.
Weil die keine Zeit haben, Familie zu Hause, hast du nicht gesehen.
Exakt. Aber die,
interessant.
Und das ist tatsächlich, jetzt muss man sagen, wir sind von allen, das war eine Befragung, die die Kulturbehörde gemacht hat, in allen Museen und in allen Kultureinrichtungen. Und wir haben also tatsächlich ausgewiesenermaßen das jüngste Publikum, was wir natürlich interessant finden.
Und total interessant.
Dann haben wir uns gefragt, was bieten wir eigentlich? Also wie kommt das? Weil wir wissen ja, was wir wollen. Und tatsächlich ist natürlich so, die Sprache, die wir sprechen, hilft ein bisschen. Und auch so diese Ansage, dass kommt mal schauen. Neugier ist halt dann doch ein recht starkes Ding. Wir hatten ja auch das eine Jahr, wo wir gesagt haben, wir machen freien Eintritt bis 25. Das hat auch einen ziemlichen Impuls gegeben. Aber die sind ja auch bei uns geblieben. Also wir sind jetzt im Jahr nach dem freien Eintritt. Diese Gruppe muss durchgehend, also wenn sie nicht, also die kriegen ermäßigten Eintritt, und zahlen dann 8 €, aber die haben alle gezahlt. Das ist jetzt nicht, haben auch nicht am freien Donnerstag gefragt. Naja, und das Interessante ist eben tatsächlich, dass ja klar machen wir Angebote für diese Gruppe, aber die Kunst, die wir zeigen, ist dieselbe, die wir auch den 50-Jährigen, den 70-Jährigen, den 90-Jährigen zeigen. Weil man sich ja immer fragt, muss man nicht was bieten für die? Also müssen wir nicht, keine Ahnung, queere Bilder für Queerness und mehr Frauen für mehr Frauen. Der Punkt ist ja, das können wir nicht bieten. Wir können ja nur bieten, was wir haben. Aber die Art und Weise, wie wir die Ansprache machen, also wir haben halt eben Drag-Führungen. Lustigerweise werden die Drag-Führungen nicht von der queeren Gemeinde allein besucht, sondern die werden sehr, sehr, also das ist auch ein fantastisches Format, was sehr gut nachgefragt wird. Drag-Führungen, Drag-Queens und Drag-Kings führen durch die Kunsthalle. Und dieser Grundsound, dass eben dieses Haus gehört auch euch, schaut's euch mal an. Der funktioniert offensichtlich ganz gut. Und er hat nichts zu tun mit dem Alter der Kunst. Also es ist nicht so, dass die dann sich alle ballen in der Galerie der Gegenwart, sondern...
Aber was hat das jetzt mit den Akazien zu tun? Also du meinst, die jungen Leute fühlen sich gesehen und sie fühlen sich auch deshalb gesehen, weil auf diesem Bild eben kein besonderer Mensch oder Art von Mensch steht, sondern weil es etwas ist, was mit ihrem Leben zu tun haben könnte?
Nein, genau andersrum. Dieses Bild hat keine Menschen drauf und hat eigentlich nicht mit nichts zu tun. Also theoretisch müssten vor diesem Bild stehen und sagen, nee, da bin ich nicht drauf und meiner Sorte nicht, deswegen interessiert es mich nicht. Und aber das trifft nicht zu. Natürlich ist es so, vor dem Wanderer identifizierst du dich, dieser Wanderer ist schon, das bist ja du. Oder das sind wir, durch den Rücken denken wir, jetzt treten wir noch einen Schritt weiter, dann sind wir das. Und das ist hier nicht der Fall. Auf der anderen Seite hast du hier etwas, was jeder lesen kann. Also das, was du da siehst, das gibt's in jeder Sprache der Welt, das gibt's in dieser oder anderer Form auch in jeder Gegend der Welt, vielleicht außer bei den Eskimos. Das ist eine Erfahrung, Das bildet etwas ab, was du als Erfahrung kennst, und deswegen erkennst du dich da wieder. Übrigens, wir bewegen uns jetzt im Reich der Theorien, weil ich bin nicht mehr 20 bis 30, deswegen wüsste ich, also ich weiß, warum ich zwischen 20 und 30 da rein bin, aber ich bin auch ein Kunsthistoriker geworden. Ich unterstelle, es sind auch ganz viele junge Leute, die nicht vorhaben, Kunsthistorikerinnen zu werden. Dieses Bild ist Zeugnis etwas von ganz anderem. Nämlich, also auf dem Weg dahin, mich zu fragen, was hat ihn fasziniert, kommen wir immer wieder am selben Punkt raus, den hatten wir schon mal. Maler lösen ja nicht die Probleme der Menschheit, Maler lösen Malerprobleme. Mhm. Das heißt, der hat sich die Aufgabe gestellt, ich möchte diese Situation, die ihn vielleicht fasziniert hat, der tritt auf die Terrasse bei Freunden, die da wohnen, und sagt, was für ein interessantes Gebilde. Und dann baut er das so zusammen. Kann ja auch genauso sein. Die Ernte liegt da, die paar Kürbisse unten aus dem Garten sind da bereitgelegt. Der Weinbottich wartet schon. Bisschen Literatur links. Und dann setzt man sich hin und legt los mit den Festivitäten, oder?
Und das, ich bin immer noch so verblüfft, dass die 20- bis 30-Jährigen.
Ja, so.
Und aber du meinst das, aber da stehen die dann davor und sagen, es hat dann doch was mit mir zu tun?
Naja, was ich so sehe, ist natürlich, das ist erstmal so ein neugieriges sich den Raum erobern. Wir haben jetzt natürlich auch gerade den Steensen, über den wir mal gesprochen haben. Mhm. Da liegen lauter Fatboys im Kuppelsaal. Da flätzen sich nicht nur Junge, da flätzen sich auch Erwachsene. Wobei ich schon zugeben muss, schon in meinem Alter gucke ich mir den Fatboy an und denke, will ich jetzt da wirklich rein? Weil wie komme ich dann in Würde
wieder
raus?
Wie kommt man wieder raus? Das ist genau. Mit musst du dich auch so abstützen manchmal schon bei so bestimmten, aus dem tiefen Sofa rauskommen? Auch mit Abstützen bei dir?
Muss man das nicht? Wenn das so vertief ist, muss man irgendwie, oder kommst du vollkommen
unbalanciert? Ja, früher wäre ich so, ja, aber das ist heute.
Mit einem Knieschwung.
Ja, heute ist es schon so, dass man denkt,
ich glaube, mein Problem ist, dass ich mit Fatboys nicht umgehen kann. Es gibt Leute, die offensichtlich die so schlau hinsetzen, dass die relativ hoch sind. Aber ich setze die immer hin und dann lande ich plötzlich quasi am Boden, weil ich zu dumm bin zur Bedienung. Jedenfalls, diese Fatboys sind ja auch so eine Art Signal von, ja, wir sind schon ein Museum, aber in diesem Sommer sind wir halt ein Fatboy-Museum. Und am Ende ist es so, du erlebst natürlich, du siehst ganz, ganz, ganz viele Bilder. Und ich glaube, diese Bilder, die eben weniger konnotiert sind, also hier ist ja nicht das Kolosseum drauf, hier ist nicht der. Das ist eine schwierige Frage. Wenn du in ein Museum gehst und du kommst direkt vom Mond, dann ist für dich Kolosseum und Agavenbottich gleich. Der Vorteil des Kolosseums ist so eine Art Gemeinschaftserlebnis. Warst du da schon? Ja, ich war da schon. Waren schon am Kolosseum. Das ist aber genau immer das Problem gewesen, das Museen hatten. Das ist für die Gemeinde der Eingeweihten. Und wenn da lauter Italien, also wenn das Museum wurde besucht von Italienliebhabern, Mai waren die glücklich, wenn sie immer dem Kolosseum begegnet sind. Das ist fast so schön, wie sich selbst begegnen. Mhm. Und wir versuchen halt schon zu imaginieren, was es eigentlich heißt, dass man so einen Code hat und wie kann man diesen Code aufbrechen, ohne dass wir unsere Tradition verleugnen. Denn tatsächlich, mir ist ja eins wichtig, wir sind ein historisches Institut. Bei uns kommt man rein und da ist eine Tradition. Die muss nicht immer schön sein oder nicht immer, wir müssen uns nicht immer auf diese Tradition beziehen wollen müssen. Ich kenne Herrn Nehrli nicht gut genug, um zu wissen, was, aber er war schon mal kein Militärmaler, wobei kann man auch drüber. Seit neuester Zeit könnte ich Militärmaler auch wieder gut finden. Das sind die uns
aber helfen. Das ist also ein interessanter Punkt. Da müssen wir nächstes Mal vielleicht nochmal drüber sprechen, weil uns die Zeit davon läuft. Aber die Frage, dass man sich natürlich ein Bild eigentlich betrachtet, ohne zu wissen, wer oder was es gemalt hat und ob das jetzt, das kann genauso gut, das kann der liebste, netteste Mensch der Welt sein. Es könnte theoretisch auch der größte Betrüger aller Zeiten sein.
Genau. Egal. Das ist ja die Diskussion, die wir auch schon mal geführt haben, nämlich wenn ein Mensch ein Verbrecher ist, dürfen wir ihn rausstellen und dann sagen Leute bei Leuten, die noch leben, nee, die stellen wir nicht mehr aus, und bei Caravaggio ist auf einmal alles andere, obwohl der Mörder war. Hm. Was, ihr stellt tatsächlich überführte Mörder aus? Ja, im Fall von Caravaggio tatsächlich. Also das Trennen von, das hatten wir mal beim Trennen von Autor und Werk.
Genau.
Muss nicht interessieren. Dieses Bild strahlt aus, ich bin ein netter Künstler, aber was wissen wir, ob der nicht ein gewalttätiger Raufbold war?
Und nächste Woche, du bist dann wahrscheinlich, hatte ich mir nicht was zum Thema Neid gewünscht?
Ja, du hast es, mir ist es vorhin voller Schrecken eingefallen, dann müssen wir den Neid verlegen auf übernächstes Mal.
Und weil du wieder auch fürs nächste Mal du machst ja immer so zwei, also irgendwas mit, du möchtest was mit Sommer, das finde ich auch schön.
Dieses Sommergefühl. Den kurzen Hamburger Sommer sollte man unter allen Umständen so kurz, auch in der Zeit
Ich glaube, er wird nicht so kurz werden, und ich bin gespannt, Hast du dann, du hast auch recht, jetzt im Sommer, wir haben so viel schlechte Nachrichten, jetzt auch noch Neidgeschichten.
Können wir aber gerne, also man kann ja auch spaßigen Neid haben, aber ich dachte, jetzt wo wir in Italien sind, biegen wir nochmal ab nach Frankreich und dann haben wir eine kleine
Tour. Ich glaube, dann bin ich gespannt, weil ich kann ja nächste Woche dann ganz sagen, ich glaube, ich sehe hier, das ist doch Südfrankreich. Ich stell mir das so die Côte d'Azur oder Saint-Tropez.
Du musst
so.
Aber auf die Vergesslichkeit unserer Hörer hoffen.
Da hoffe ich sehr, ich hoffe nicht, dass die Hörer so vergesslich sind, zumindest hoffe ich, dass sie daran denken. Liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Woche wieder einzuschalten, denn da sind wir wieder da. Bis dahin. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.